SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Diesmal mit mir, Janina Schreiber, und ich stoße mit Ihnen schon mal an. Ja, und Feuerwerk und Geböller, irgendwie gehört das doch an Silvester immer noch dazu. Dabei setzen schon immer mehr Städte auch auf Alternativen wie zum Beispiel Drohnenshows. Zu Recht, denn Feuerwerk ist super gefährlich. In keiner anderen Nacht werden so viele Menschen in die Notaufnahme eingeliefert. Es macht Dreck, es schleudert Feinstaub in die Luft. Und wer Haustiere zu Hause hat, ja, für den bedeutet der Jahreswechsel mindestens so viel Stress und Panik wie für Hund und Kätzchen selbst. Aber wie ist das eigentlich bei Rehen oder Igeln oder Wildgänsen?
Wenn es auf einmal laut knallt, irgendwelche Lichteffekte, Blitze oder ähnliches auftauchen, das ist natürlich etwas, was ganz anders ist als das, was Wildtiere so in ihrem täglichen Ablauf erleben. Das ist also wirklich schon ein ziemlich drastischer Moment.
Sagt Janosz Arnold, der ist Biologe und leitet das Wildtierinstitut, der FVA in Baden-Württemberg. Und mit ihm habe ich drüber gesprochen, warum Silvester für Wildtiere noch dramatischer sein kann, als zum Beispiel für Hund und Katze zu Hause. Das später in unserem Globalgespräch. Bevor wir aber über die Silvesternacht sprechen, ziehen wir erstmal Bilanz hier in Global. Denn auch das bringt der Jahreswechsel ja so mit sich. Man schaut zurück aufs alte Jahr und fragt sich, was lief eigentlich gut? Was sollte besser anders laufen im neuen Jahr? Die Umweltorganisation WWF macht das jedes Jahr fürs Tierreich und kürt Gewinner und Verlierer. Meine Kollegin Nadine Gode, die war sozusagen bei der virtuellen Preisverleihung dabei. Nadine, wer sind denn die Verlierer?
Das sind zum Beispiel viele Vogelarten. 2025 wurde die rote Liste der bedrohten Tierarten aktualisiert und die zeigt, weltweit sind die Bestände von 61% aller Vogelarten zurückgegangen. In Deutschland haben wir das in diesem Jahr auch deutlich gemerkt. Hier sind tausende Kraniche an der Vogelgrippe gestorben. Auch zu den Verlierern zählen in diesem Jahr arktische Robben. Das Meereis schmilzt immer weiter ab. Und auch Nashörnern geht es schlechter, Korallenriffe sterben weiter ab und die Menge von Phytoplankton sei laut aktuellen Untersuchungen deutlich weniger geworden. Der WWF sagt klar dazu, das grüne Herz der Meere ist bedroht.
Ja, ein schönes, wenn auch trauriges Bild, das grüne Herz der Meere. Was sind denn die Gründe dafür, dass es so bedroht ist?
Die Ursachen sind laut WWF fast ausschließlich menschengemacht. Lebensräume werden zerstört oder zerschnitten, etwa durch intensive Landwirtschaft, Abholzung, Straßen und Städte. Dazu kommt Übernutzung, Wilderei und auch Umweltverschmutzung. Und die Klimakrise kommt als zusätzlicher Verstärker noch obendrauf. Das ist aber alles kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sagt der WWF, sondern das zeigt eher, dass wir ins Handeln kommen können und müssen. Es gibt immer wieder mutmachende Beschlüsse und Wiederansiedelungsprojekte, die zeigen, dass sich dieser Einsatz lohnt.
Wer hat gewonnen im Tierreich in diesem Jahr?
In Deutschland sind das zum Beispiel Luchse, die durch eben solche Wiederansiedelungsprojekte und besseren Schutz zurückkommen konnten, etwa im Schwarzwald oder im Thüringer Wald. Auch die Population der grünen Meeresschildkröte konnte sich erholen. Sie wurde 2025 auf der roten Liste der bedrohten Tierarten von stark gefährdet auf nicht gefährdet herabgestuft. Haie und Rochen haben von neuen Handelsverboten profitiert. In Australien wurde ein riesiges Schutzgebiet für Koalas geschaffen und auch die mongolische Antilope, der Schneeleopard und der Marallhirsch zählen zu den Gewinnern im Tierreich 2025. Der WWF sagt dazu, diese Gewinner zeigen, dass Artenschutz wirklich wirken kann, wenn er politisch gewollt ist, international abgestimmt wird und langfristig angelegt ist.
Langfristig. Ja, was die Folgen von Silvesterknallern für Wildtiere angeht, würde man ja vielleicht erstmal denken, na, da wird doch nur eine Nacht geknallt und auch Katze oder Hund zu Hause, die erholen sich ja eigentlich dann schnell wieder davon, sobald es eben vorbei ist. Doch für Wildtiere kann das sogar langfristige Folgen haben. Ganz so einfach ist es nämlich nicht, wie mir Janosz Arnold, Leiter des FVA Wildtierinstituts in Baden-Württemberg, erklärt hat.
Global, das Gespräch.
Herr Arnold, laute Böller, ein bunt und hell leuchtendes Feuerwerk, Blitze und funkelnde Lichter am Himmel. Was macht das mit den Tieren?
Also das sind natürlich alles Einflüsse, die grundsätzlich sehr verstörend sein können. Das wissen wir, dass natürlich jetzt gerade diese Sachen, die Sie da genannt haben, was da passiert an Effekten, das kann natürlich ziemlich eindrücklich für so ein Tier sein. Und je nachdem, was wir dort an Art, aber auch an Individuum vor uns haben, kann natürlich dieser Einfluss und dann auch die Reaktion darauf unterschiedlich ausfallen.
Jetzt können wir das bei unseren Haustieren ja ziemlich genau beobachten. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an meine Katze. Die ist an Silvester vor Schreck aus dem letzten Kellerloch meist gar nicht mehr rausgekommen. Bei Wildtieren wie Reh, Igel oder Fuchs, da können wir aber die Folgen ja gar nicht so direkt beobachten, oder? Gibt es denn Untersuchungen dazu?
Tatsächlich gibt es gar nicht so ganz viel wissenschaftliche Literatur zu dem Thema, aber so ein paar Sachen gibt es dann doch. Eine Studie zum Beispiel, die das gezeigt hat, ist, dass man das bei Vögeln sehr gut nachgewiesen hat. Also man hat sich angeschaut, da gibt es verschiedene Studien. Eine zum Beispiel hat mit großen Wetterradaraufnahmen gearbeitet und hat sich einfach angeguckt, wie sieht denn das Verhalten von Vögeln vor und nach der Silvesternacht aus? Fliegen die mehr? Wie ist dieses Flugverhalten, wann kommen die Tiere zur Ruhe, und hat festgestellt, dass tatsächlich diese Events des Feuerwerks dazu geführt haben, dass in der Silvesternacht schon im Vorfeld, weil ganz häufig ist das ja schon, dass das Feuerwerk schon vereinzelt vorher startet, Unruhe stattfand und man tatsächlich ganz große Bewegungen von Vögeln und Vogelschwärmen beobachtet hat, die nur in dieser Silvesternacht auftauchten. Also das sind schon ziemlich klare Hinweise, dass es durchaus Effekte geben kann.
Warum trifft Feuerwerk denn Wildtiere gerade im Winter besonders hart?
Es ist natürlich so, dass die Winterzeit auch mit Anpassungen einhergeht. Die Wildtiere natürlich über die Evolution, über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt haben. Dazu gehört natürlich, dass man besonders energiesparend ist. Auch wenn unsere Winter heute immer milder werden und wir immer weniger diese wirklich harschen Bedingungen haben, so sind das doch oft physiologische Mechanismen, die sehr alt sind und auch nicht sich so schnell an das Klima, das sich ja wandelt und wärmer wird, anpassen. Das heißt, viele Wildtiere haben nach wie vor eine Anpassung, um Energie zu sparen und gut durch diese Wintermonate zu kommen. Wenn diese Tiere jetzt natürlich aufgeschreckt werden, gerade in dieser sensiblen Zeit, dann bedeutet das für diese Tiere einen höheren Aufwand an Energie. Und es ist natürlich auch nicht so, dass man quasi auf dem Standby-Modus wäre und seine Leistungen abruft, wie jetzt ein Sportler, der vielleicht sich darauf einstellt und trainiert hat, sondern da wird etwas, was auf dem Sparprogramm lief, auf einmal aufgefordert, hochzufahren. Und das birgt natürlich das Potenzial, dass dort eben höhere Energiebedarfe da sind und die auch länger als jetzt nur dieses vielleicht relativ kurze Störevent dauern können, weil einfach dieses Tier dann auch nicht sofort wieder in seinen Standby-Modus fährt, sondern es je nach Art und physiologischer Gegebenheit auch durchaus einen längeren Einfluss haben kann. Man muss aber einfach auch sagen, das sind Vermutungen, die wir aufstellen können. Ich denke, das wäre wirklich gut, wenn man da auch mal ein bisschen genauer nachschaut, um dann entsprechend da auch Anpassungen machen zu können.
Macht es denn einen Unterschied, wo geböllert wird?
Ja, sicherlich. Wenn ich jetzt im Kern einer Stadt bin, wo wenig Grünflächen drumherum sind, da werde ich vermutlich wenig Schaden in Anführungsstrichen für Wildtiere anrichten. Bin ich aber jetzt schon im Siedlungsbereich irgendwo, ich denke jetzt an größere Parklandschaften oder Ansammlung von Bäumen und ähnliches, dann kann das natürlich durchaus sein, dass das eine Rolle spielt. Und Deutschland natürlich ist ein sehr dicht besiedeltes Land. Dann sind natürlich diese Freiräume, diese, sag ich mal, dunklen Flecken ohne Störungsbereiche ohnehin schon relativ gering. Da denke ich, macht es durchaus Sinn, entsprechend auch nochmal drauf zu gucken.
Gutes Stichwort, nochmal drauf gucken. Also was folgt denn daraus aus Ihrer Sicht? Für die Politik, aber auch für jede und jeden Einzelnen von uns?
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns ja so diesen Respekt vor Wildtieren einfach bewahren und uns überlegen, was unser Handeln wirklich verursacht. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir oft nicht machen, weil wir natürlich den Blick darauf auch gar nicht haben. In der Regel, wenn man damit jetzt nicht irgendwie beruflich oder privat viel zu tun hat, dann denkt man sich jetzt nicht unbedingt, wenn man den Böller wirft oder mit dem Fahrrad irgendwo nachts im Wald unterwegs ist, ob das jetzt einen Effekt hat. Und das ist natürlich etwas, denke ich, wo wir einfach unser Tun mehr reflektieren müssen. Und das bedeutet aus meiner Sicht viel Kommunikation mit den verschiedenen Akteuren und natürlich ganz klar dort, wo auch wirklich in Naturschutz, Artenschutz relevante Themen sind, dass wir auch mit gesetzlichen Regeln Regelungen entsprechende Eingrenzungen der Aktivitäten vornehmen müssen.
Ja, und tatsächlich kann im schlimmsten Fall auch mal ein Igel von der lauten Knallerei an Silvester aus seinem Winterschlaf gerissen werden. Findet der dann sowieso schon im Energiesparmodus nichts oder zu wenig zum Fressen, kann das echt böse enden für ein einzelnes Tier. Dabei haben Igel sowieso schon einen schweren Stand. Letztes Jahr zum Beispiel sind sie auch deshalb zum Wildtier des Jahres gekürt worden, um eben nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass sie nun als potenziell gefährdet gelten. Und weil es pünktlich zum Jahreswechsel auch um gute Vorsätze fürs neue Jahr geht, hat sich Thorsten Schweinhardt mal umgehört, was Igeln so helfen könnte. Spoiler, die Vorbereitung dafür, die können schon direkt im Frühjahr starten.
Neugierig tapsen Flauschi, Willow und Spikey durch ihr neues Zuhause. Die drei kleinen Igel fühlen sich wohl bei Saskia und Stefan im hessischen Ahnatal bei Kassel. An ihre menschlichen Adoptiveltern haben sie sich inzwischen gewöhnt.
Die kennen uns. Ja, wir sind quasi Mama. Mama und Papa.
6 Wochen sind die drei Igel-Babys in etwa alt. Halb verhungert haben die beiden ehrenamtlichen Igelretter sie gefunden und aufgezogen.
Schön, einfach nur schön, dass sie es ja geschafft hat, dass man einfach weiß, dass man ein Leben einfach gerettet hat, ne?
Mehr als 300 Igel haben die beiden mit ihrem Verein Igel in Not, Kreis Kassel, bereits vor dem Tod bewahrt. Und das allein in diesem Jahr. Vor allem im Winter ist es für Igel nicht leicht, draußen zu überleben. Wer einen Garten hat, kann ihnen aber tatkräftig dabei helfen. Frank-Uwe Pfuhl vom NABU Wetterau erklärt, wie sich ein Garten schon im Sommer so gestalten lässt, dass Igel sich das ganze Jahr dort wohl und sicher fühlen.
Naturnahe Gartengestaltung ist immer das Richtige. Also rundherum Sträucher setzen, die einheimisch sind, die dann auch von unten her dicht sind. Das sind schon natürliche Igelquartiere, die sich da bilden. Und dann sehen, dass im Herbst nicht unbedingt das ganze Laub aus dem Garten rauskommt. Da kann man nämlich wunderbare Haufen draus machen.
In der kalten Jahreszeit ist Nahrung äußerst knapp. Erst recht in tipptopp aufgeräumten Gärten. Lasse man dagegen eine schöne Laubschicht liegen, sammelten sich darin jede Menge Insekten und Kleintiere, so NABU-Experte Frank-Uwe Pfuhl.
Das ist einmal Nahrung für den Igel. Übrigens auch für andere Tiere im Garten, für die Vögel. Und die Igel können da schön drunter kriechen unter das Laub. Damit haben wir gute Strukturen geschaffen.
Eine weitere Möglichkeit, den stacheligen Gesellen eine sichere Unterkunft zu bieten, ist ein sogenanntes Igelhaus. Ein Kasten, möglichst aus naturbelassenem Holz, mit einem kleinen Eingang. Das Igelhotel bietet Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit und Fressfeinden, sagt Frank-Uwe Pfuhl.
So einen Kasten kann man dann prima im Garten zum Beispiel unter die Hecke schieben, so ein bisschen, dass er geschützt steht. Und dann schön mit trockenem Laub auskleiden. Und dann ist es eigentlich ein Ganzjahresquartier. Also jetzt gucken wir in den Winter rein, in den Winterschlaf. Aber auch im Sommer würde der Igel dann da noch reingehen.
Igelhäuser kann man selbst bauen. Eine Bauanleitung findet sich auf der NABU-Webseite. Es gibt sie aber auch fertig zu kaufen. Der Preis liegt bei rund 50 Euro. Wer im Winter einen halb verhungert aussehenden Igel im Garten vorfindet, darf ihn übrigens ruhig füttern. Am besten einfach einen Napf mit möglichst hochwertigem Katzenfutter hinstellen. Aber immer nur das reine Fleisch. Wichtig, kein Getreide anbieten, kein Obst und vor allem keine Milch.
Milch ist für alle erwachsenen Säugetiere tabu. Okay. Und für den Igel ganz im Besonderen. Und den würde man damit sehr schaden.
Etwas Laub oder ein kuscheliges Igelhaus im Garten, dazu ab und an eine extra Portion Futter. Das hilft Igeln auf jeden Fall dabei, besser durch den Winter zu kommen.
Gut durch den Winter. Ja, das kommt auch, wenn ein starkes Immunsystem hat. Stress zu vermeiden, mal die Seele baumeln zu lassen, das ist jetzt so richtig angesagt. Und genau da kommt der Trend Baden im Wald ins Spiel. Dazu gibt es jetzt nicht nur in Deutschland immer mehr Ausflüge und Kurse. Auch in Japan finden viele Menschen, es ist eben die perfekte Möglichkeit für einen Digital Detox, um mal abzuschalten und total zu entspannen. Deshalb ist Waldbaden dort sogar als Teil der Gesundheitsvorsorge anerkannt, wie Thorsten Ifland herausgefunden hat.
Hier wird gerade ein Bett gemacht. Ein Bett aus Herbstlaub. Auf dem Blätterbett macht es sich Tomoyo Watanabe gemütlich, der Höhepunkt einer Sinnesreise durch den Wald.
Ich schlafe zum ersten Mal direkt auf den Blättern. Es war weicher, als ich dachte, und es ist auch nicht kalt. Das hat mich überrascht.
Keine Plane, keine Matratze drunter, nur die gelbbraunen Blätter der nebenstehenden Ulme und die Geräusche des Waldes.
Als mir die Waldtherapeutin sagte, versuchen Sie der Ulme zu danken für ihre Blätter, auf denen sie gelegen haben, und umarmen Sie sie, empfand ich eine tiefe Dankbarkeit dem Baum gegenüber. Die immense Vitalität der Natur und das Bewusstsein meiner Kleinheit als Mensch haben mich tief berührt.
Waldbaden hat durchaus etwas Spirituelles. Man muss sich darauf einlassen, damit es funktioniert, erklärt Therapeutin Sayuri Ide.
Man nimmt sich viel Zeit für den Wald, gönnt sich eine Pause, trinkt Tee und macht natürlich eine Waldruhe, wo man sich hinlegt und sich entspannt. 2,5 Stunden, um über sich selbst nachzudenken und eins mit dem Wald zu werden, das ist unsere Standardruhe.
Immer wieder stoppt die Therapeutin den Rundgang durch den Wald, zerreibt Blätter zwischen ihren Fingern, lässt die Teilnehmerinnen daran riechen, sichtet Vögel, erklärt die Natur.
Im Wald einfach spazieren zu gehen ist okay, aber dabei etwas anzufassen, aufmerksam zuzuhören, durchzuatmen und zu riechen ist besser. Wir empfehlen, für eine gute Therapie sollte man mit allen 5 Sinnen Waldbaden.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Duftstoffe, die ein Wald produziert, das Nervensystem beruhigen, Stress abbauen. Eine Waldtherapie senkt den Blutdruck, aktiviert Immunzellen und macht einfach glücklich. Teilnehmerin Tomoyo Watanabe fährt deshalb regelmäßig raus ins Grüne.
In der Stadt sind wir von der Natur abgeschnitten und gehen unserem Alltag nach, ohne uns dessen bewusst zu sein. Doch der Wald erinnert uns daran, dass wir Teil der Natur sind. Es lässt uns demütig werden, klärt unseren Geist und baut Stress ab.
In Japan hat sich Waldbaden als Teil der Gesundheitsvorsorge etabliert. Das Interesse nimmt zu. Und falls doch Zeit und Muße für einen ausgiebigen und bewussten Waldspaziergang fehlen, hat Therapeutin Sayuri Ide noch einen Tipp für alle Städter.
Man kann sich einen Lieblingsbaum suchen und ihn während der verschiedenen Jahreszeiten beobachten und es zur Routine machen, ihn regelmäßig zu besuchen. Das wäre schon mal ein guter Anfang.
So, und ich schreibe jetzt eben mal für uns mit. Vorsätze fürs neue Jahr. Waldbaden, ein Igelhotel bauen und einen naturnahen Garten anpflanzen. Ja, das klingt doch nach einer guten Liste, die uns hilft, gesund zu bleiben und mit allem, was uns im neuen Jahr erwartet, gestärkt umzugehen. Denn ab 2026, da kommen in Deutschland einige Änderungen im Klima- und Energiebereich mit neuen Gesetzen und Preisanpassung. Katharina Wilhelm, die hat sich die mal genauer angeschaut und wir machen das jetzt wie mit dem Pflaster, Katharina. Einfach schnell abziehen, dann tut es eventuell weniger weh. Also fangen wir vielleicht mal mit den schlechten Nachrichten an. Was ändert sich, was vielleicht eher negative Auswirkungen aufs Klima haben könnte?
Ja, da würde ich mal direkt mit dem Deutschland-Ticket starten. Eigentlich eine super Idee, wird aber zum 1. Januar mit 63 Euro wieder teurer. Und das ist natürlich nicht nur blöd für unseren Geldbeutel, für diejenigen, die sich das eben kaufen wollen. Es hat auch einen negativen Klimaeffekt, wenn das wieder teurer wird. Man kann nämlich positiv gesehen nachweisen, dass kostenloser ÖPNV oder auch günstigerer ÖPNV Menschen dazu treibt, das Auto gegen die Bahn einzutauschen. Und wenn jetzt aber eben das Ticket wieder teurer wird, könnte es sein, dass wieder mehr Leute sagen, das rechnet sich für mich nicht oder ich finde es blöd, dass es teurer wird und dann eher wieder aufs Auto umsteigen. Das sind natürlich fürs Klima keine guten News.
Jetzt gibt es aber mit Sicherheit nicht nur Schlechtes. Also gib uns mal die Good News.
Es gibt eine echt spannende Neuerung und die betrifft Elektroautobesitzer ab dem 1.1. Dann wird nämlich die Möglichkeit eröffnet, dass diese ihre Autobatterie quasi wie einen Speicher nutzen können, einen Batteriespeicher. Also nicht nur die Batterie laden, sondern den Strom dann auch wieder zurückgeben, zum Beispiel ins eigene Haus, beispielsweise für eine Wärmepumpe oder auch ins Stromnetz zum Einspeisen. Das nennt sich bidirektionales Laden. Das Auto ist dann halt sowas wie eine fahrende Batterie. Das klingt super, ist es auch. Allerdings müssen dafür noch so ein paar technische Gegebenheiten stimmen. Also das richtige Automodell, das über einen Wechselrichter mit Rückspeisefunktion verfügt oder eine spezielle Wallbox. Man muss dazu sagen, das wird nicht jeder von Anfang an nutzen können, aber es ist toll, dass es möglich sein wird. Und Klimafreundlich ist das Ganze natürlich auch dann nur, wenn es sich um grünen Strom handelt, den man entweder einkauft oder man selber produziert, zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach oder Balkon.
Gut, jetzt hat längst nicht jeder schon ein E-Auto, aber immer mehr Leute, die haben eine PV-Anlage auf Dach oder Balkon. Was gibt's denn da Neues in 2026?
Solaranlagenbesitzer haben ja mal quasi ein Problem, wenn die Sonne wirklich so richtig runterknallt. Die haben oft sozusagen zu viel Strom. Wenn die Solaranlage gut läuft, dann fragt man sich, wohin damit? Speise ich das jetzt eben einfach ein oder was kann ich damit tun? Und das Tolle ist, dass ab Mitte 2026 das Energy Sharing auch in Deutschland möglich sein soll. Energy Sharing bedeutet eben, dass man zum Beispiel überschüssigen Strom, den man mit der eigenen PV-Anlage auf dem Dach herstellt, an beispielsweise den Nachbarn verkaufen kann. Die Details dazu müssen noch geklärt werden, aber man kann sich darauf einstellen, dass das wahrscheinlich ab Mitte 2026 so sein wird.
Und ich finde, gerade in Sachen Umwelt- und Klima-News können wir unseren Gefühlen, die sich da manchmal auftun, ja eigentlich nicht oft genug Raum geben. Denn es ist doch selbst in der ruhigeren Jahreszeit gerade so, Naturkatastrophen, die werden nicht weniger. Die dringend nötige Transformation kostet eben erstmal Geld und schafft Verunsicherung und zeitgleich sterben immer mehr Arten. Die Biodiversität leidet also. Ist ja irgendwie klar, dass sich das ganz schön überfordernd anfühlt. Deshalb gibt's an dieser Stelle nochmal eine kleine Erinnerung, wie wir mit schlechten Nachrichten umgehen können, dabei nicht an der Welt verzweifeln und wie wir lernen können, auch das Gute zu sehen. Katharina Bruns erklärt's uns.
Was in der Steinzeit der Säbelzahntiger einmal die Woche vor der Höhle war, ist in der Neuzeit die schlechte Nachricht, die beinahe nonstop auf unseren Smartphones aufpoppt und uns alarmiert. Das kann überfordern, uns hilflos fühlen lassen und lähmen, sagt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner von der FH Münster. Sie hat das Buch Raus aus der ewigen Dauerkrise geschrieben.
Wenn wir davon überzeugt sind, dass alles schlecht ist und das klassische, wir können sowieso nichts dagegen ausrichten oder auch die da oben machen sowieso, was sie wollen, bei uns einsetzt, dann hören wir tatsächlich auch auf, zu versuchen, etwas zu verändern.
Damit es erst gar nicht so weit kommt und man zu tief in eine Negativspirale rutscht, empfiehlt der Psychiater Klaus Lieb vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz deshalb, das eigene Mediennutzungsverhalten zu beobachten.
Ich höre dann einfach nur noch zweimal am Tag Radio und ich schaue nicht mehr so viel Fernsehen, gehe nicht mehr so viel in die sozialen Medien, um mich einfach ein Stück weit zu schützen.
Und die Neurowissenschaftlerin Urner rät,
zu fragen, wenn wir Informationen konsumieren, was mache ich jetzt damit? Also wie gehe ich damit um? Hilft mir das, die Welt zu verstehen?
Und genau hier sieht die ausgebildete Journalistin Ellen Heinrichs die Medien in der Verantwortung. Sie hat das Bonn-Institut gegründet, das sich für die Förderung und Vermittlung von konstruktivem Journalismus einsetzt.
Einen echten Mehrwert schaffen Journalistinnen und Journalisten dann, wenn sie eben auch schauen, wer macht es denn schon besser? Das ist natürlich eine ganz andere Wirkung, wenn wir immer lernen, Menschen sind beispielsweise Naturkatastrophen ausgeliefert, als wenn ich auch lerne, dass tatsächlich schon was getan wird, damit wir in Zukunft etwas besser damit klarkommen.
Journalismus, der Ideen und Lösungsansätze aufzeigt, kann dann etwas unterstützen, was unabdingbar für ein sinnvolles Leben ist. Die Hoffnung. Chinesische und amerikanische Forscher konnten in einer aktuellen Studie herausfinden, egal welcher Kultur oder welchem Alter zugehörig, eins einte die befragten Menschen. Das Denken an die Zukunft und die Vorstellung, dass Gutes möglich ist, stärkt das Gefühl, dass das Leben einen Sinn hat. Und die eigene Hoffnung kann man bewusst stärken, so die Studienmacher. Sei es ein Lächeln oder ein Sonnenstrahl auf der Haut. Die Forscher raten, selbst kleine positive Momente bewusst wahrzunehmen, wertzuschätzen und dankbar dafür zu sein. In schweren Momenten kann es auch helfen, auf vergangene schwierige Situationen zu schauen, die man schon bewältigt hat, oder mögliche positive Zukunftsszenarien durchzudenken. Wer solche Momente wahrnimmt, trainiert das Gehirn auch auf das Gute zu achten. Das sei ähnlich wie beim Sport, so die Neurowissenschaftlerin Urner.
Wenn wir bestimmte Dinge häufiger tun und häufiger denken in dem Fall oder dann eben auch Denkmuster etablieren, dann wird es einfacher, die anzuwenden.
Weil die Welt heute viel stärker durch die Globalisierung vernetzt ist, sind Krisen in der Tat komplexer und vielfältiger als noch zur Zeit des Kalten Krieges. Aber das heißt nicht, dass alles heute schlechter ist. So die Wirtschaftswissenschaftlerin Romina Boarini von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris.
Für die Entwicklung ab 1800 bis heute ist die Antwort eindeutig. Ja, die Menschen leben heute ganz klar viel besser. Die Welt ist besser.
Also, dann können wir doch direkt noch was auf unsere gute Vorsätze-Liste schreiben. Sport. Und zwar nicht im eigentlichen Sinne, sondern für den Muskel, der die guten Gedanken fokussiert. So, damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen tollen Start ins neue Jahr. Das war Global, das Umweltmagazin. Mit mir, Janina Schreiber. Schön, dass Sie dabei waren.